Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Also mit dem Geräusch? Mhm. Oh, es ist ein Geräusch, was für eine gewisse Zufriedenheit, Gelassenheit und auch so ein leichtes Puh, wir haben einen langen Tag hinter uns in meinem Körper sorgt. Das, liebe Freunde, war gerade Per Günther, der mit mir angestoßen hat. Mit einem kühlen, wo können wir schon sagen, mit einem Efes.
Ja. Mit einem Efes. Es ist nicht mal hämisch. Es ist kein hämisches Efes. Es ist kein böswilliges Efes. Es ist einfach das einzige Bier im Kühlschrank.
Genau, hier in der Minibar mit Blick. Und das ist wirklich ein Blick. Es ist Wahnsinn. Aus diesem Zimmer hier blickt man über eine der krassesten Metropolen der Welt. Bei Nacht, es ist Ortszeit Istanbul, kurz vor Mitternacht tatsächlich. Und wir haben gerade das Istanbuler Stadtderby erlebt zwischen Fenerbahce und eben Efes. Und weil Fener gewonnen hat, dachten wir uns jetzt, wir gönnen zumindest den anderen auch noch mal was. Ein frohes neues Jahr, liebe Freunde. Das ist die erste Folge, die Spezialfolge von Abteilung Basketball, wo wir so ein bisschen versuchen, Revue passieren zu lassen, unsere Istanbul-Experience. Anderthalb Tage, kann man grob, glaube ich, sagen, waren wir hier, haben die Stadt unsicher gemacht, sind über den Bosporus geschippert und haben jetzt ein Derby gesehen. Und ich hoffe, ich treffe dich in beseelter, vielleicht ein bisschen kaputter, aber vor allem beseelter Stimmung an.
Nee, das Spannende ist ja, dass ich mich quasi jetzt schon fühle, als wäre ich durch mit der Arbeit. Und die nächste halbe Stunde ist einfach so
schön.
Chillig. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja,
das
ja.
Ist nicht so, ich bin jetzt noch in...
Im Modus.
Ja, genau, ich bin nicht im Modus. Ich komme jetzt gerade runter. Wir sind sonst keine Verfechter von Alkohol, aber wir haben tatsächlich jetzt ein Bier getrunken. Es war ein langer Tag. Wir sind seit 10 Uhr auf den Beinen. Es ist jetzt Ortszeit 24 Uhr. Es war ein ereignisreicher Tag auf jeden Fall. Und jetzt versuche ich noch so leise wie möglich, so akzeptabel für die Hörerschaft wie möglich, einen Tuck zu essen.
Ein Tuck-Keks. Genau.
Das ist natürlich nicht einfach. Das ist keine einfache Aufgabe.
Ja, aber das wirst du hinbekommen. Es ist, weiß mache? Ja, okay, geht. Es ist im Zweifel für den einen oder anderen so ASMR-Fetisch-Menschen. Mhm. Ist das vielleicht gar nicht so schlecht? Istanbul, weil wir hier gerade in diesem Hotelzimmer sitzen und über diese Stadt gucken. Du hast vorhin in der Live-Sendung so was Schönes gesagt. Man kann wahrscheinlich gefühlt 17 Mal zu so einem Derby kommen und hat immer noch von der Stadt nicht alles gesehen. Ich bin völlig baff von jeder Skyline, die ich von der Stadt sehe. Weil jede Skyline ist auch irgendwie anders, weil die Stadt ist unendlich groß. Es ist ein faszinierendes Monstrum.
Also es ist ein absolutes Monstrum und es ist wirklich, es fühlt sich so unbezwingbar an, weil wir natürlich sind anderthalb Tage eine lachhafte Zeit auch einfach als Maßstab. Aber es gibt kaum eine große Metropole, die du in anderthalb Tagen irgendwie so erfassen kannst. Aber wir haben ja nicht mal versucht, Istanbul zu erfassen, sondern wir sind auf der asiatischen Seite und wir haben quasi nur versucht, so ein bisschen, Fener ist ja verortet, also so wie Beşiktaş, das ist auch ein Viertel. Mhm. Galatasaray, weiß ich gar nicht, ob es ein bestimmtes Viertel dafür gibt, aber das glaube ich auch.
Bestimmt.
Genau. Ja, und Fener kannst du so sagen, okay, das ist so, hier auf der asiatischen Seite gibt es so ein, zwei Stadtviertel und das ist so das Herz, da kommen, sind die ganzen Fener-Fans. Und wir haben eigentlich nur so ansatzweise versucht, uns da zu bewegen. Waren natürlich auch auf dem Schiff über den Bosporus, aber sonst waren wir nur in diesem Viertel. Und ich habe das Gefühl, ich habe nicht mal von diesem Viertel auch nur 20% gesehen. Also nicht mal so, nicht nur gesehen, sondern auch so verstanden, was sich dort abspielt, welche Menschen dort leben, so wie der Vibe ist. Das sorgt einfach dafür, dass ich denke, okay, es gibt wirklich einfach, ich habe vielleicht so auf so einer Buffer, wenn es so ein Bufferzustand ist, habe ich von Istanbul vielleicht 2%.
Mhm. Ich glaube, ich habe 1%. 0,5% von der Stadt irgendwie gecheckt. Wir sind gestern hier angereist. Du warst ein bisschen eher da, aber konntest damit, glaube ich, weil du auch auf uns netterweise gewartet hast, auch jetzt nicht so wahnsinnig viel anfangen. Dann sind wir in dieses, einmal schon abends, in dieses Fenerbahce Viertel hinein, haben ein bisschen was gegessen, haben uns ein bisschen umgeguckt, waren auch schon mal an der Halle. Wir hatten noch so ein paar Duties, ein paar Sachen, die wir schon noch für die Live-Sendungen, die am Tag vor unserem Spiel waren, erledigen sollten. Und dann heute aufgestanden, gefrühstückt Und unter anderem mit der Fähre über den Bosporus, was ja wirklich, ich finde ja allein das, ich muss mich so zusammenreißen, das heute nicht häufiger in unsere Sendung einzubauen, dass in dieser Stadt einfach Europa und Asien eins werden. Ich finde das so faszinierend an dieser Stadt. Und wir sind da heute auf der Grenze quasi einmal von der asiatischen auf die europäische Seite rübergefahren. Und auch da, du guckst nach links, du guckst nach rechts, überall, die Stadt ist überall. Mhm. Und
das Fahnen sind überall. Allgegenwärtig. Kannst du bitte versuchen, den Leuten zu erklären, was wir hier auch schon aus dem Hotel für eine monströse Fahne gesehen haben?
Also wir waren beide offensichtlich noch nie, und unsere beiden Mitreisenden, Katharina und Caro haben das bestätigt, wir waren noch nie in einem Land, was wirklich so abliefert, wenn es um die Nationalflagge
geht. Genau, die türkische Flagge.
Die Flagge und die Größe. Und es gibt hier aus unserem Hotelzimmer, guckt man in die Weite, Skyline links, Skyline rechts, viele Hochhäuser. Und in der Ferne ist ein Hügel, so ein bisschen schräg daneben, so eine Moschee. Und das muss de facto super weit von diesem Hotel hier weg sein. Aber dieser Fahnenmast und diese Flagge sind so groß, dass wir wirklich heute versucht haben, irgendwie verzweifelt im Internet über Recherche, über Vergleich mit anderen Fahnen.
Du hast sie, glaube ich, so gefunden, oder?
Ja, aber da waren keine Maße.
Okay, so. Aber wir glauben, dass Erdogan kürzlich einfach diese Fahne quasi dahingesetzt hat.
Genau, es gab einen Artikel.
Fahne in der Türkei.
Genau, die größte, das ist ja auch so eine geile Formulierung, die größte türkische Flagge der Welt.
Okay,
also, verstehe. Ja, okay. So, und hinter dieser Flagge ist einfach am Horizont die nächste. Und dann sind wir unten in diesem Fenerbahçe-Viertel am Hafen. Und da ist nochmal so eine Riesenflagge. Und dann fahren wir mit der Fähre. Und egal, wo du hinguckst, überall sind einfach riesige Flaggen.
Überall, aber diese Fahne ist wirklich, sie ist wahrscheinlich 20 Kilometer oder 15 Kilometer weit weg.
Ja.
Und sie wirkt also von der Größe her wie ein Haus. Also auf diese Entfernung. Ja. Sie ist niemals kleiner als 40 Meter mal 30 Meter.
Nein.
Niemals ist sie kleiner. Wahrscheinlich sogar größer.
Wir nutzen mal unsere Hörer und Hörerinnen. Das muss ja jemand irgendwie wissen oder rausfinden können oder was auch immer. Dass ihr könntet uns zum Start ins neue Jahr, wir sind eh schon besät, weil wir beim türkischen Derby gerade sein dürfen, könntet uns keinen größeren Gefallen tun. Ihr würdet für 4 leuchtende Augen sorgen, wenn jemand uns sagen kann, wie groß diese Flagge ist. Ich habe bei anderen Flaggen dann dazu noch gesehen, da wird dann die Quadratmeteranzahl noch mit angegeben und sogar die Kiloanzahl. Da gibt es einfach Flaggen, die sind einfach 500. Okay, es ist jetzt ein bisschen... Hier Sheldon Cooper, Big Bang Theory, Talk, Spaß mit Flaggen. Mhm. Aber wenn uns das jemand sagen kann, bitte sagt es. Also pompös, beeindruckend. Und wir versuchen jetzt irgendwie trotzdem natürlich, weil es ist immer noch ein Basketball-Podcast hier, so den leichten Spin hin zum Derby zu bekommen,
ja, aber
oder?
Wir haben noch auf der Liste auf jeden Fall Essen und Menschen. Menschen, ständig haben wir Deutsch im Ohr. Also es ist uns jetzt 3-4 Mal passiert, dass wir kein Englisch quasi geschafft haben, mit dem irgendwie über Englisch zu sprechen. Dann kam irgendwie aus dem heiteren Himmel kam Deutsch. Und es kommt fast immer ein Lächeln und immer so gute Energie. Also super chillige Leute.
Unser Taxifahrer, der uns eine halbe Stunde durch die Stadt gefahren hat, da stellte sich einfach am Ende dieser halben Stunde raus, dass er alles verstanden hat, was wir zu viert gesagt haben.
Ja, aber wir waren zum Glück freundlich.
Wir waren nett, ja, wir waren nett.
Und ja, Essen ist tatsächlich, glaube ich, auf einem wirklich wahnsinnigen Niveau. Auch da haben wir nur ansatzweise, wir sind nicht explizit auf Restaurant-Recherche gegangen, sondern sind so ein bisschen das, was am nächsten war, weil einfach, du hast das Gefühl, du kannst gerade hier in diesem Viertel irgendwie in jedes Restaurant reinstolpern, hast immer einen tollen Grill. Also wir haben quasi nur Gegrilltes gegessen mit Messe vorneweg und das ist einfach nochmal von einem anderen Planeten. Einfach so die Frische, so wie viel mit so Petersilie gearbeitet, Säure gearbeitet wird und so. Immer wieder noch Spritzer Zitrone, so das Fleisch fühlt sich so hochwertig an. Das hat schon auch Bock gemacht.
Wir haben gerade, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, überlegt, wie viel Geheimniskrämerei wir machen um die Dinge, die wir noch so erlebt haben. Weil es kommende Woche Donnerstag, am 9. Januar, das Ergebnis gibt von unserer Reise im Vlog-Format, im Video-Reisetagebuch-Format quasi, auf YouTube und bei Magenta Sport. Wir haben uns dagegen entschieden, Geheimniskrämerei zu machen. Und weil du gerade Deutsch angesprochen hast, also dieser Trip wird bei uns beiden allein schon, dieser Trip hinterlässt Spuren, in der Seele und im Herzen, aber auch am Körper. Denn wir haben es beide hingekriegt, mit unserer Dusseligkeit. Wir haben uns tatsächlich Wunden zugezogen auf diesem Trip. Du hast damit begonnen auf der Fähre. Ich gucke dich gerade an und es ist auf deiner Stirn nicht mehr so krass, muss man genau hingucken, aber du hast da eine Beule dir an den Kopf geschraubt. Mhm. das habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal, als ich so eine Beule gesehen habe, sind beim Fußball wirklich zwei mit den Köpfen, aber aus vollem Lauf ineinander gesprungen. Günni und der Türrahmen war heute ein Teil dieses Roadtrips.
Also das war, okay, wir werden in einer Hinsicht sind wir geheimnisvoll, weil wir haben beide, für uns beide, eine berufliche Nachricht bekommen, die uns sehr gefreut hat.
Oh, das
können
stimmt.
wir sagen.
Das stimmt, ja.
Und wir lagen uns quasi in den Armen und ich war beschwingt und erquickt von diesem Notiz und bin dann in diesem Oldschool-Schiff, wollte ich nach vorne. Also wir waren erst hinten und hatten da so unseren Bereich für uns und ich wollte gerne, Backboard oder wir waren, ich weiß ja auch nicht, Steuerboard.
Nein, warte mal, wir waren doch am Heck und du wolltest, warte mal, ist Bug nicht das, was
okay,
vorne ist?
Scheißegal, ja. Okay.
Egal.
Ich versuche nicht mehr den Bootstalk. Ich bin auf jeden Fall nach vorne gegangen und da war eine Tür und also das nochmal, vielleicht da ist ein deutscher Aspekt, ist auf jeden Fall nicht die Norm, ist auf jeden Fall nicht abgenommen, ist auf jeden Fall nicht staatlich geprüft, sondern es ist quasi ein Ausschnitt.
Der Allmann spricht.
Tür,
der
Allmann. Es ist nicht eine Tür, die für mich, eine Tür geht für mich bis zum Boden, sondern es war wie ein Ausschnitt. Das heißt, es ist ungefähr 25 cm hoch, begann die Öffnung und dann war sie aber auch auf 1,80 Meter wieder vorbei. Das heißt, eine normale Person steigt quasi über diesen 25 cm drüber und geht weiter. Und ich bin aber so, war so energetisch und bin quasi auf diese 25 cm draufgestiegen und war dann viel zu groß für den Türrahmen und habe das mit einem Speed gemacht und habe mir so böse, ich bin so aggressiv in diesen Türrahmen gefetzt, war kurz benommen und saß einfach, ich habe dir das erklärt, normalerweise, wenn du hinfällst oder wenn irgendwas passiert, dann stehst du auf und verpisst dich so schnell, wie es geht, weil du möchtest nicht am Ort der Schande bleiben. Dazu habe ich noch, ich kann dazu noch gleich eine Klammer aufmachen, erinnere mich daran. Und bin auf jeden Fall, ich liege da und bin so richtig, was ist gerade passiert? Ich weiß, mein ganzes Stirn brennt wie Feuer. Setz mich dann hin, ich kann nicht mal weggehen, beschämt weggehen, sondern ich setze mich. Dann kommst du irgendwann von hinten und siehst mich da einfach wie ein Häufchen Elend und weiß gar nicht, was los ist. Und ich drehe mich um und ich lese in deinem Gesicht, dass es nicht gut ist, was auf meiner Stirn ist. Er sagt so, okay, der Cut ist klein, aber die Beule ist groß. Und dann war ich so, come on, es gibt nichts Schlimmeres als einfach so eine Beule. So, das wusstest du nicht. Beulen auf der Stirn zerlaufen ja auch noch.
Das habe ich echt nicht
gewusst.
Du hast mir erklärt, die wandern und ich dachte so,
auf der Stirn, wo es gerade ist, so ein fettes Horn hast, dann läuft dir das irgendwann ins Auge und du siehst so eine Woche später aus, als hättest du dich geprügelt. Da hättest du ein richtig blaues Auge. Und ich weiß einfach, der Prozess, auch dahin ist, es wird nie besser. Und ich wollte jetzt nicht in Istanbul mit drei Kameras begleitet, einfach so ein Monster-Ding in der Stirn haben, hatte ich aber. Und dann, wie gesagt, wir lagen uns in den Armen zu, ich brauchte erstmal 10 Minuten, um mich zu sammeln.
Was völlig
weil
benommen.
Ich keinen Bock hatte, mit so einem fetten Horn durch die Gegend zu laufen.
Dann hat der in einem Restaurant, wo wir waren, eine nette Barkeeperin Eis gegeben. Das hast du dann, hast du so ein bisschen gekühlt. Hinten raus haben wir es versucht, für die Live-Sendung zu kaschieren, mit den Möglichkeiten, die uns als Männer dafür gegeben sind. Aber und Unterstützung natürlich. Ist uns gelungen. Du wolltest noch die Klammer aufmachen?
Klammer auf, peinlichster Sturz meines Lebens. Meine Frau ist schwanger. Erste Schwangerschaft. Sie sagt mir, boah, ich hab Bock auf Dean & David. Bitte fahr und hol mir was. Hol mir einen Salat und hol mir so einen riesigen grünen Smoothie. Ich sag, kein Problem. Ich bin ein Ehrenmann. Hab mich auf mein Fahrrad geschwungen. Fahr zu Dean & David. Hol alles, was... Es war so samstagsabends. Primetime. 10.30 Uhr. Oder wahrscheinlich 10.30 Uhr nicht, weil aber sagen wir 9 Uhr abends. Also es war schon so, im Sommer, es ist Energie in der Stadt. Es ist so, was los. Ich fahr los und ich hab das und ich habe... Eine Tüte mit zwei Salaten und zwei so fette Smoothies in so einem komischen, in so einem Halteding und hab das in einer Hand und fahre einhändig Fahrrad.
Das ist schon mal gewagt?
Das ist schon mal dumm. Das ist schon mal recht dumm. Ich bin ungefähr 2 Minuten von zu Hause weg. Ich habe auch noch eine Ratiofarm-Ulmjacke an. Nicht, dass ich in Ulm unbedingt eine Ratiofarm-Ulmjacke tragen musste. Viele Leute in Ulm wüssten auch so, wer ich bin. Aber ich hatte auch noch eine Ratiofarm-Ulmjacke an. Die ist quasi... Die Frage, ist das nicht Per Günther, der da auf dem Boden liegt, mit dem grünen Stuhl auf dem Kopf?
Also war nicht klar.
So. Ich fahre, kurz bevor es bei uns zu Hause reingeht, vor der Brücke quasi von Ulm rüber nach Neu-Ulm, fährt man so einen kleinen Berg runter und da unten ist eine angesagte Kneipe, die Stiege. Da sitzt man so in der Wand. In der alten Stadtmauer ist quasi so eine Bar. Und gegenüber ist auch noch ein Restaurant, du kommst von der Altstadt. Das heißt, es ist wirklich so das Wendekreuz oder das Drehkreuz der Ulm-Neu-Ulmer Stadt. Ich fahre diesen Berg runter einhändig, schnell und habe, glaube ich, ein einziges Mal in meinem Leben so einen Aussetzer meines Gehirns gehabt, weil es war kein Auto weit und breit und meine Ampel wird rot. Mhm. Und ich denke mir, es ist ja kein Auto da, wieso muss ich jetzt anhalten? Ich sehe offensichtlich, hinter mir ist keiner und ich bin auf dem Fahrrad, ich gefährde jetzt auch niemanden. Und dann fangen die Fußgänger an, über die Straße zu laufen. Ah. Und es war so, ich weiß nicht, wie mir das passiert ist, ich war so, es gibt ja auch noch Fußgänger.
Ach,
ich
ja.
bremse so hart ich kann mit meiner rechten Hand und ich fange an, mich in die Lüfte zu begeben. Ich fliege über den Lenker und lande, das Fahrrad landet auf mir und zwei grüne Smoothies landen auf meinem Kopf. Und die Salate fliegen durch die Gegend. Ich liege so und ich bin auch noch irgendwie so mit einem Arm in meinem Fahrrad und der Reifen ist vorne so verdreht, dass ich da nicht alleine rauskomme. Fremde Menschen kommen zu mir und machen Folgendes. Sie befreien mich aus dem Fahrrad, sie versuchen mir das Fahrrad wieder so umzudrehen, während Getuschel losgeht, dass Per Günther da irgendwie so halb benommen auf der Straße liegt. Einer sucht mit der Hand so Salatstücke wieder zusammen, also so, nimmt die Blätter und tut wieder das Topping, nimmt so wieder dieses Allgäuer Rind, legt es da drauf. Ich kann noch gar nicht reagieren, einer findet mein Portemonnaie so 15 Meter weiter. Sie geben mir das Fahrrad quietscht jetzt immer so und läuft wirklich so, quiek, 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 quiek. Und ich laufe einfach gebückt mit Schmerzen und so zwei Straßensalaten laufe ich weg. Und die Leute so... Die Leute waren so, hatten genug Pietät, um dich nicht zu fotografieren, aber es war einfach so, die waren so, Mann, Mann, Mann.
Ja, also,
Günni hat einen schlechten Tag.
Als du weg warst aus der Hörweite, ja, so ist er.
Ja, sie so
ist er.
Ja, boah, Günni, das war
großartig. Gab es bei euch das Wort Verkehrsgarten, wo man gelernt hat, die Verkehrsregeln?
Ja, gab es, ja.
Ja?
Ja.
Und da hat es eine Grundschule, der Typ, der mit mir in einer Klasse war und der immer dafür bekannt war, dass er sich, der hat sich immer alles gebrochen. Der ist vom Klettergerüst gefallen, sofort ja, alles
so ein
gebrochen.
Becher, klar, kennt man.
Gibt's immer. Der hat es geschafft. Er ist mit dem Fahrrad gefahren. Es sind drei Leute reingefahren. Er durfte nicht mehr mit dem Fahrrad die Verkehrsregeln nennen, deswegen hat er einen Roller bekommen. Er hat es geschafft, bei dem Roller über den Lenker zu gehen. Dann durfte er nicht mehr mit dem Roller fahren. Am Ende hat er die Verkehrsregeln gelernt. Als Fußgänger. Er war der einzige Fußgänger in diesem Verkehrsgarten. Großartig. Und ich hatte mein schlimmster Sturz übrigens beim Sportunterricht, wo ja, also Schüler sind ja dafür bekannt, dass sie sehr nach, dass sie gar, also die sind ja nicht fies oder so, wenn man so sich blamiert. Ne? Mhm. Die sind ja völlig entspannt und lassen das, die reiben jetzt nicht unter die Nase, was auch immer. Ich glaube, das war auf dem Gymnasium. Ich bin mal gefallen, so wie sonst nur alte Leute fallen, wo der Sturz nicht aufhört.
Also ich bin so an, du willst dich noch fangen, aber
genau,
es geht immer.
Genau, und du kriegst schlimm. Dich nicht gefangen.
Der
und ich
schlimm.
Bin im Sportunterricht so hin. Und dann gab es eine Mischung aus, manche haben einfach gelacht, zu Recht. Aber viel schlimmer war, dass viele vor lauter sich selber geschämt, weil sie sich selber in mir gesehen haben, wie sie sich jetzt fühlen würden, nicht mal gelacht haben. Und diese Blicke danach, als ich wieder aufgestanden bin, da kommst du nicht raus aus der Nummer. Also stürzen will gelernt sein. Und dann haben wir diese Fährfahrt beendet. Du hast dein Eis auf der Stirn. Wir haben noch den Platz, den Kobe Bryant hier eingeweiht hat, den Freiplatz aufgesucht. Der war war ein bisschen underwhelming, um es vorsichtig zu sagen. Da seht ihr dann mehr im Vlog. Da habe ich noch zu nah an dem Basketballkorb gestanden, hat gerade eine Frau auf dem Basketballkorb immer wieder geworfen und ich stand zu nah dran und habe von den Mädels versucht, ein paar Arbeitsschüsse mit dem Handy zu machen, ein paar Fotos und habe einfach den Ball von ihr an den Kopf bekommen und das hat meine Sonnenbrille in meine Nase reingetackert und demzufolge trage auch ich zumindest einen klitzekleinen Cut davon.
Ja, das ist aber eine klassische Schnittwunde so. Im Nasenbereich von irgendwas gegen die Sonnenbrille gestoßen ja. Und dann irgendwie so einen kleinen Cut. Der ist klassisch, aber den hast du gut weggepudert.
Ja, genau wie deine Beule. Wir haben es zumindest versucht. So, dann haben wir danach gut gegessen. Und jetzt kommen wir zum Basketball.
Basketball wurde auch gespielt.
Rein in die gelbe Hölle. Fenerbahce gegen Efes. Fenerbahce davor am Straucheln, in der Krise, wackelt. Efes kann sie in der Tabelle sogar überholen. Wir kriegen den ersten Downer, weil unser Nationalspieler Justus Hollatz es leider nicht in den Spieltagskader schafft. Den haben wir dann noch versucht, ein bisschen aufzuheitern auf die uns eigene Art und Weise. Den haben wir dann noch kurz getroffen. So, und jetzt fangen wir mit der, wir müssen gleich mal gucken, wie tief wir überhaupt in das Spiel reingehen. Mhm. Ich glaube, die Menschen haben nach 20 Minuten jetzt wieder gemerkt, dass es wie unsere Weihnachts-Spezialfolge vielleicht nicht die inhaltsstärkste Folge von Abteilung Basketball ist, aber sie sind trotzdem noch da.
Sie sind noch da. Der eine oder andere ist noch da.
Das rechne ich Ihnen hoch an. Die Hallen-Experience, wie beschreiben wir die gerade so? Wir haben Serbien erlebt, wir haben Athen erlebt, also Griechenland. Was ist anders? Was ist vielleicht vergleichbar? Was ist besser ist schwierig? Lass mal so vielleicht uns dem Ganzen nähern.
Also.
Hat es dir denn erstmal gefallen?
Mir hat es super gefallen. Es war einfach für drei Viertel so knapp, dass ich natürlich gehofft habe, dass ein knappes Spiel wird hinten raus. Wir wünschen uns immer Folgendes. Wir gehen auf diese Trips und wir hoffen, ein knappes Spiel bitte und die Heimmannschaft gewinnt. Das ist leider schon, da sind wir jetzt nicht völlig anspruchslos. Aber es ging also mit einem Learning los, dass der türkische Basketballfan sehr spät kommt.
Aber super spät. Ja. Noch später als der spanische. Und das ist fast nicht
möglich. Also sie füllen quasi so Mitte, erstes Viertel sind dann alle da. Mitte, Ende, erstes Viertel sind dann alle da. Das ist ein bisschen...
Müssen wir Istanbul in die Rechnung mit rein, dass halt vielleicht einfach viele noch im Stau standen oder was auch immer? Weiß ich nicht.
Ich glaube, ja. Also es ist irgendwie auch gefühlt so jetzt nicht keine Halle, die so super außerhalb ist. Also es fühlt sich fast so an, als wäre es mal außerhalb gewesen, aber so drumherum ist jetzt irgendwie so, es ist nicht Industrie, aber es sind viele Hochhäuser, es ist so ein bisschen kommerzielle Area, so ein bisschen der Financial District, hast du, glaube ich, gelesen. Und das sind jetzt keine großen Straßen, die da hinführen. Das sind kleine gefühlt Sträßchen und wir gucken uns das an und denken, okay, wie sollen 15.000, wo viele passionierte Autofahrer sind, jetzt hier ankommen in einer Stadt, wo sowieso schon gefühlt immer Verkehr sein kann. Das kann da schon irgendwie reinschwingen, aber es ist schon so...
Super spät.
Ja, es ist schon einfach zu spät. Für ein Derby gefühlt muss die Halle 5 Minuten vor Tip-Off spätestens voll sein. So. Ansonsten mag ich das so gerne, dass es eben nicht im Umlauf und bei Food and Beverage die typischen Sachen sind, die du aus jeder Halle kennst. Das ist schon so verwestlicht, sondern es ist so, es gibt die Fleischplatte, es gibt so einen geilen, irgendwie einfach wie so ein Köftebrötchen.
Das war so hervorragend.
Ja, es gibt dann Nüsse, es gibt so Sonnenblumenkerne, es gibt Pistazien, es gibt so, es ist schon so, du bist in der Türkei und guckst den Basketballspiel an. Und das finde ich super cool, gerade weil wir diesen so ein bisschen diesen Panna-Kontrast hatten, wo wir das Gefühl hatten, es könnte fast eine NBA-Halle auch sein. Es ist so ein bisschen jetzt...
Mit Burger.
Ja, ein bisschen zu sauber. Und dann gibt es so genau die Sachen, keine Ahnung, irgendwie so eine Pizza-Slice und es ist uns zu amerikanisiert fast, ja. Also das finde ich super. Und du kommst rein und es ist ein gelber Tempel. Es ist schon so, du weißt, okay, hier ist das Potenzial da, dass es wirklich ein absolut brutaler Heimvorteil sein kann, so wie letztes Jahr, als die 2 Spiele zu Hause verloren haben. Mhm. Du hast aber auch gemerkt, gerade weil Shane Larkin das Spiel am Ende so eröffnet hat, es war kein so einschüchterner Faktor gegenüber Efes. Also es war, wir haben ja auch unsere Berichte von Feldhaus und so vorgelesen, es sind nicht so viele Spieler, die schon Derby gespielt haben vor dieser Saison. Ist so ein bisschen, dieser Nimbus, der war nicht spürbar. Es war nicht so, oh wow, mal gucken, wie sie mit dem Druck klarkommen. Auch weil Ferner nicht den Druck gleich so erhöht hat. Wie gesagt, wir saßen beide da, erstes Viertel 24-24. Erste defensive Possession von Ferner im zweiten Viertel. Boom. Und ich denke mir, okay, jetzt geht's los.
Yeah.
So, vorher war nichts davon zu sehen, jetzt geht's los. Und dann ging so dieses ganze Taktieren los von, also im Spiel, wie viel Offensive oder wie lange kann ich Guduric bringen aus Ferner Sicht, wie lange kann ich diese super defensive Line-Up halten, kriege ich genug Scoring und dann genau FS darauf so ein bisschen reagiert. Beide Mannschaften wurden mal kleiner, mal größer, viel geswitcht und dann ging so diese ganze Schachspielerei los in den ersten drei Vierteln.
Wir sind schuld, dass es am Ende dann doch nicht nochmal richtig knapp wurde, weil wir zu häufig es beschworen haben im Live-Kommentar. Wie man manchmal jinxt, dass der Freiwerfer jetzt daneben wirft, haben wir gesagt, es muss eng bleiben, das wünschen wir uns und das haben wir im ersten Viertel gesagt, das haben wir im zweiten Viertel gesagt, das haben wir im dritten Viertel gesagt und dann gab es war der Run Ende drittes Viertel, wo sich Fenner das erste Mal so wirklich abgesetzt hat. Ja. Und dann im Schlussviertel, ich glaube, Efes stand ewig im Schlussviertel bei so 5, 6 Punkten, die sie nur gescored haben. Und dann war das Spiel und weg.
Diese Eruption, die letzten 3 Minuten oder letzten 2 Minuten vom dritten Viertel, waren genau das, wofür du da hinkommst. Und dann merkst du einfach, okay, wenn jetzt Efes Würfe getroffen hätte im vierten Viertel, die paar guten, die sie sich rausgespielt haben, dann wäre das ein richtiger, dann weißt du, wenn sich das so hochschaukeln kann, was dann für ein Feuerwerk entsteht, weil gerade, es ist ein Run von Fenner und dann hast du Hayes Davis, der vorher nichts getroffen hat, der die letzten 6 Spiele nur 26% von der Dreierlinie geschossen hat, der so ein bisschen Ladehemmung hat, ein paar gute Looks gehabt, die nicht getroffen und er war der einzige Spieler, wenn er geworfen hat, stehen alle schon so halb auf. Ist dieser, der halbe Aufsteher. Alle sind schon, haben den Po schon so aus dem Sitz und sind bereit aufzuspringen.
Der
und
Fan hinter uns sagt immer, Nigel, yeah. Nigel, go.
Genau, und dann hat er die ersten zwei, drei davon nicht getroffen. Und genau, wie es immer so ist, in diesem Run trifft er den zum Ende des Viertels und die Halle geht einmal richtig in die Decke und du bist, weißt genau, okay, dafür ist man hier, dafür guckt man sich ein Derby an. Ja.
Also es war wirklich unterm Strich, es war lange eng. Wie gesagt, du kannst immer dann noch hinten raus, lass Larkin, Brian noch mal ein bisschen was machen, es wird vielleicht noch mal enger. In der absolut perfekten Superwelt kriegen wir auch irgendwann noch mal so eine Overtime in so einem Derby. Vielleicht haben wir ja das eine oder andere noch vor uns. Aber was mir wirklich so krass aufgefallen ist, ist, dass trotz der super impulsiven Art der Leute um uns herum, also du hättest zum Beispiel während des Kommentars manchmal nicht aufstehen können, weil der ältere Herr hinter dir, der hat immer so nach vorne, fast schon so ein bisschen wie in Griechenland, da hast du es das Verfluchen genannt, das hatte er auch so gemacht. Und wenn du aufgestanden wärst, wärst du einfach mit dem Kopf gegen seine Arme, weil er super krass über dir die ganze Zeit gestikuliert hat. So. Und sie waren super impulsiv, bei mir ist tatsächlich sogar so ein ziemlicher, kann man einfach jetzt mal sagen, so ein Spuckefladen von dem Jungen hinter mir ist einfach auf meinem Kommentatorenzettel gelandet. Er ist genau auf Vincent Poirier gelandet von meiner Kaderliste. Und das ist die eine Facette. Aber gleichzeitig war das alles um uns herum, so uns gegenüber, super herzlich. Von rechts kommt plötzlich mitten im Spiel, wir kommentieren da gerade, tippt mich einer an und fragt mich, wo wir her sind. Und aus Deutschland sagt er, danke schön, Alba Berlin. Die hinter uns haben irgendwie sich mit uns verbrüdert dann irgendwann. Du hast ja die These, dass das vor allem daran liegt, dass wir halt bei einem besonderen Fennerwurf auch so ein bisschen mit aus dem Sattel gegangen sind. Und dann haben sie uns so ins Herz geschlossen. Ne?
Ja, ich glaube, die haben uns auch als Gelbe gesehen und dachten, okay, dann sind sie natürlich besonders stolz. Ja. Aber nein, insgesamt so irgendwie eine schöne, also es ist jetzt keine Atmosphäre, wo man irgendwie Schiss hat oder sich Respekt davor hat, dass es irgendwie, ja, jetzt irgendwie mal aus dem Ruder gerät oder es ist wirklich nah, also es ist für mich auch nicht richtig nah an der Grenze zum Fanatischen oder zum Negativen, gar nicht.
Es ist interessant, weil eine Facette haben wir aufgrund des Spielverlaufs so ein bisschen gar nicht so gehabt. Fenner hat ja die berüchtigste erste Reihe, ja. Courtside-Seats, die es so gibt. Die stehen teilweise mehr auf dem Feld als die Trainer, legen sich mit den Spielern an, beleidigen die Spieler. Das hat uns Justus auch nochmal bestätigt. Ja, genau. Das gab es heute nicht. Was uns unten aufgefallen ist, also im Vergleich zum Beispiel zu Panathinaikos und so, es gibt unten um das Feld keinen wirklichen Umlauf, dass man jetzt zum Beispiel als Kamerafrau wie Caro heute einfach um das Feld hätte rumlaufen können. Es ist super eng.
Es ist das Engste, was ich je gesehen habe. Von den Stands bis zum Spielfeld ist es quasi wirklich nur entweder eine Spielerreihe oder nochmal diese Reihe Courtside Seats. Und es ist dahinter kein Platz. Und also du musst quasi, wenn du irgendwie dich bewegen willst, musst du fast in der noch vor der ersten Reihe, also quasi am Feldrand wirklich dich bewegen, weil sonst ist keine Luft da. Das ist schon richtig der Hexenkessel, ja. Und da denkst du halt fast auch so, okay, was passiert dann, wenn du diese Derbys in einer, nicht unbedingt vielleicht in einem Do-or-Die-Format, obwohl das nicht auszuschließen wäre, oder in einer Playoff-Serie eben einfach erlebst, wo es dann wirklich mal so Spiel 5 oder sich Spiel 4 Elimination Game, solche, da wird das hier auch einfach der absolute Wahnsinn sein.
Du hast mir die steile These an den Kopf geworfen, mit der wir dann in diese Halle reingegangen sind, dass der türkische Fan eine Sache hat, die der Serbe und der Grieche, nehmen wir jetzt mal die beiden als Beispiel, nicht hat oder sagen wir mal nicht so krass ausgeprägt hat. Erklär deine These bitte nochmal.
Ich glaube, dass es einfach, dass das Pfeifkonzert in der türkischen Fankultur noch stärker vorhanden ist. Also dass quasi Griechen und Serben eher noch so die Allrounder sind, die einfach alles können. Die können pfeifen, sehr gut pfeifen, 8,5 auf der Pfeifskala und aber pöbeln und sind, keine Ahnung, einfach Drohgebärde und was auch immer du brauchst, so werfen. Und ich glaube, der türkische Fan hat wirklich dieses Pfeifen so mit in die Wiege gelegt bekommen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich glaube, die schönste Nicht-Einwechslung meiner Karriere war, wir haben mit der Nationalmannschaft, wo wir wirklich keine sonderlichen großen Namen dabei hatten, haben wir in der Türkei gegen die Türkei gespielt. Und das war, glaube ich, das wäre 2009. Das heißt, oder im Vorlauf vor der WM 2010. Das heißt, du konntest, 2010 war die Basketball-WM in der Türkei und du hattest davor wirklich so, erstmal war es eine gute Mannschaft zu der Zeit und du hattest so, das macht natürlich was mit dem Verband, das sorgt für alles Mögliche. Und Türkulu war damals der noch das große Gesicht des türkischen Basketballs. Und der hat mitgespielt. Und wir haben quasi gegen die Lichtgestalt, gegen den Nowitzki gefühlt, so der Türkei.
Habe ich geliebt in seiner Orlando-Zeit.
Ja, auch ein wirklich geiler Spieler. Gegen ihn gespielt in der Türkei und wir haben das Spiel gewonnen. Und Dirk Baumann hat mich so 4 Minuten vor Schluss, es war das lauteste, was ich bis zu dem Zeitpunkt jemals oder vielleicht sogar jemals gehört habe. So, wir waren vorne 10 und dann gab es wie so einfach einen Run. Und Dirk Baumann, ich habe das ganze Spiel nicht gespielt, hat mich, glaube ich, so 5 Minuten oder 4 Minuten vorher von der Bank geholt. Und es war so laut, dass ich auch nichts gehört habe. Und er hat so 2 Mal gerufen, Pew, Pew. Und ich war so, was zum Geier, warum werde ich eingewechselt? Und ich stehe auf und ich gehe zur Bank und ich stehe so und es passiert halt irgendwas, spiegelt weiter, es ist keine Unterbrechung. Und er sagte zu mir, nein, alles okay, okay. Und schickt mich wieder auf die Bank und ich war auf der Bank und ich war so, oh ja. Weil es war so laut, ich bin wirklich nach Hause gegangen. Du hast nichts verstanden. Also ich hätte keine Chance gehabt, kannst kein Play ansagen. Du hörst wirklich nichts. Es sind nur Pfiffe. Und ich bin nach Hause gegangen und ich hatte wirklich Kopfschmerzen, weil ich einfach dieses Disco-Klingeln in den Ohren habe, was ich so vorher noch nie in einer Basketballhalle erlebt habe.
Und zu dem Endlevel kam es heute nicht. Nee. Aber wir haben uns ein paar Mal in Phasen des Spiels zumindest genähert, sodass ich mal den Kopfhörer, wir haben ja heute dann zum ersten Mal auf dem Roadtrip auch das Spiel wirklich dann auch kommentiert, den mal kurz abgenommen habe. Und dann habe ich verstanden, was du meinst.
Es ist auch so eine
Langatmigkeit. Sie sind die Pfiffkünstler.
Ja, es ist auch so eine Langatmigkeit. Sie werden dann jede gegnerische Possession durchpfeifen. Also wenn es heute knapp geworden wäre, dann wird natürlich jedes Mal, das ist so. Also wir wollen auch manchmal so deutsche Fans, ich meine in Bamberg oder auch in Ulm, so, das sind auch Stimmungen. Gerade in Ulm war mir das Liebste, quasi die letzten 3-4 Minuten, so einfach bei gegnerischer Possession, wenn dann nur noch durchgepfiffen wird. Wenn einfach so, es ist jetzt irgendwie sind wir so auf die Refs und auf den Gegner und irgendwie sind wir unzufrieden und wir pfeifen jetzt einfach wie die Kranken, weil wir brauchen noch 2-3 Stops. So, und das fangen die Türken eigentlich an, beim ersten Ballbesitz mehr oder weniger. Und dann, das Spiel hat denen phasenweise gerade im Mittelsektor so nicht viel gegeben, in beide Richtungen. Es es war nicht viel Zunder, es war nicht viel so, wo man sich irgendwie reiben kann oder dass Würfe fallen oder dass irgendwie, es plätschert, es wird so ein bisschen zäh, es war so ein bisschen sumpfig, langsam unterbrochen, viele Freiwürfe. Und die türkischen Fans sind aber in der Lage, es einfach das ganze Spiel konsequent beim gegnerischen Ballbesitz zu pfeifen. Und das ist schon eine besondere Qualität.
Und die haben wir heute, also wie gesagt, ich glaube jetzt, ich war mir vorher echt nicht so sicher, also diese Pfiffe in Belgrad, wenn Partizan am Ball war von Roter Stern.
Aber die haben auch so einen Ruf. Belgrad ist so ein, es gibt einfach wie so ein Buh oder so. Es gibt dann so ein, einfach auch so was Verbales. Was eher wie ein Geräusch ist, was so ein wütendes Geräusch einfach ist. Aber so dieses klassische, einfach wir pfeifen jetzt, solange wir können. Das ist schon, für mich ist das was Türkisches.
Ja, das habe ich auf jeden Fall jetzt auch. Ich war ja zum allerersten Mal wirklich in der türkischen Halle. Eine meiner liebsten Basketball-Experiences in Deutschland war damals noch im Audi Dome, als Fenerbahce da zu Gast war und ich glaube in Double Overtime gegen die Bayern gewonnen hat. Und da habe ich das auch schon so wahrgenommen. So dieses krass. Oh ja, stimmt, jetzt wo du Bamberg sagst, wie oft ich da nach den Euroleague-Abenden weggegangen bin und mir haben die Ohren geklingelt, wenn ich da kommentiert habe. Also, unterm Strich, ich glaube, ihr habt das mitbekommen, das ist eine ganz andere Art von Derby-Atmosphäre gewesen. Also man muss fairerweise dazu sagen, es bestehen ja in Istanbul, also ich bin zum Beispiel vom Flughafen zum Hotel gefahren worden von einem Galatasaray-Fan. Mhm. Wir sind heute zum Beşiktaş-Viertel mit der Fähre gefahren. So. Das sind ja eigentlich die großen drei. Gefühlt jede Familie ist irgendwie aufgeteilt. Die hassen sich, wenn es die Fußballduelle gibt und so weiter und das schwappt dann über. Galatasaray und Beşiktaş sind nicht in der Euroleague und diese gewachsene Rivalität über Generationen mit FS gibt es nicht, aber, das hast du im Live-Kommentar so schön auf den Punkt gebracht, sie wächst durch das Sportliche wächst sie. Und das finde ich auch interessant irgendwie.
Ja, das windet sich. Also nochmal, seit 2025 und 2026 sind nur diese beiden türkischen Meister geworden. Das heißt, es ist schon einfach natürlich ein Zweikampf. Es ist Konkurrenz, es ist Rivalität und dann hast du so, auch so ein bisschen dieses Obradovic, Jelko Obradovic bei Fener, sie gewinnen das Ding. Und dann kommt da bei Efes die Ataman-Zeit und jetzt hast du vielleicht so ein bisschen das Gefühl, eigentlich gerade vor der Saison hättest du Fener schon eine deutliche Nase wieder absolut, vorne gesehen, unter Jastik Vizius vielleicht unter den ersten vier, vielleicht das zweite Final Four hintereinander. Und dann hast du ja eigentlich alles, was du brauchst. Du hast irgendwie zwei Powerhäuser und nochmal, das wird einfach nur noch besser, die Rivalität wird noch größer. Und was du auch für mich einrechnen musst, ist Istanbul. Also wir reden ja irgendwie so über die Derbys und auch für mich so zum Nachmachen. Also wenn sich jemand zu Hause sitzt und denkt, okay, welches Derby soll ich jetzt machen? Ich habe ein Wochenende und ich habe Bock, irgendwie so einen Trip zu machen. Und da, finde ich, spielt Istanbul schon mit rein. Ja. Weil du kannst, wenn du ein Wochenende in Istanbul, oder gut, wenn du Euroleague sehen willst, ist es halt dann unter der Woche, aber wenn du 2-3 Tage hast, dann ist das schon eine mega Experience. Gerade weil du kannst das Basketballspiel eben machen und dann hast du noch irgendwie eine absolute Urerfahrung. Nur in einem Vakuum ist für mich das Griechen-Derby und das serbische Derby drüber. Aber du kriegst hier halt echt einfach so ein mega Gesamtpaket.
Genau. Ich finde das übrigens super schön, sowohl nach dem Trip, wo wir erst beim Klassiko waren und dann in Belgrad, als auch nach dem Athen-Trip. Und ich hoffe, vielleicht ist das jetzt auch wieder so. Das finde ich ja wirklich Nachahmer, ne? Also Leute, die dann...
macht es. Ich sag's, ich kann es euch nicht...
Es ist nicht so easy. Also viele haben mir geschrieben, dass es nicht so easy ist, zum Beispiel für Belgrad an Tickets zu kommen.
Okay.
Aber trotz alledem führt deine Predigt zu Ende, weil ich stimme genau damit also ein. Versuch
heute,
es.
Ich habe zum Beispiel heute, musste kurzfristig noch Tickets kaufen, habe die auf einer so Zwischenhändlerseite, also so eine Resell-Seite gekauft vorm Spiel. Man hätte für 30 Euro in die Halle gekonnt. Und man konnte für 100 Euro super sitzen. Also quasi VIP-Ticket, 120 Euro waren VIP-Tickets. Also das schon mal so als Randnotiz. Hier konnte man super spontan, wer mal in Istanbul ist und sollte sich auf jeden Fall immer nochmal nicht nur auf der offiziellen Weg, sondern auch Reseller-Tickets-Seite gucken. In Belgrad kann ich das nicht einschätzen. Aber das ist dann, gut, dann ist es schwierig. Aber du kannst, es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt, würde ich einfach sagen.
Es ist einfach, und das ist ja, also den Vergleich kann ich ja nun machen. Ich bin in Fußballstadien. Der Unterschied ist einfach, das fucking Dach ist zu, es ist kleiner und enger, und deswegen wirken Wahnsinniger bei einem Basketball-Derby im Vergleich zu einem Fußball-Derby. Da kann das Fußball-Derby noch so sehr abgehen, auch alles geil, du weißt, dass mein Herz dran hängt, aber Basketball-Derbys, allein dadurch, dass es in der Halle stattfindet, diese Sachen, die wir jetzt zusammen uns reinziehen durften, sind auf der Skala der Dinge, die man so erleben kann im Sport, da geht fast nichts drüber.
Ich würde immer für Belgrad plädieren. Immer. Für mich ist das...
Das ist übrigens auch, kann man auch machen, ne?
Ja, kann man auch toll, kann man auch toll machen, also für zwei Nächte.
Ja.
Aber hier, wenn man das fünfte Mal nach Belgrad fährt und irgendwie...
Ja.
Im Franz unter der Brücke da wunderbar Cevape. Ich kann auch Cevape, stimmt, das ist ein Chopska-Salat und Cevape kann ich natürlich immer machen, aber nochmal, also es ist komisch, wenn wir vom Partizan-Spiel oder vom Roter Stern-Spiel sprechen, wenn wir gerade aus diesem Derby rauskommen. Du kannst auch das immer machen, aber je mehr Derbys wir sehen, je mehr Spiele wir sehen, sieht man auch, dass es wie so Abhängigkeiten gibt. Also du bist so ein bisschen abhängig vom Ergebnis, von wo stehen die Teams gerade. Fenner ist gerade, die Mannschaft hat gerade so einen schwierigen Stretch und dann sind die Fans halt auch nochmal nicht ganz so, wie wenn sie gerade 5 in Folge gewonnen hätten und es ist noch nicht zum Ende der Saison und so weiter. Und bei dem Belgrad-Derby, das einfach, weil das jetzt so unsere frischen Eindrücke sind hier aus Istanbul, du hast fast eine Garantie, wenn du in die Stark Arena gehst, dass du was hörst. Und wenn es nur die ersten 2 Minuten sind, das, was du noch nie gehört hast in deinem Leben. Und das kriegst du garantiert. Egal, was du ausgibst, du kriegst eine Geräuschkulisse, sei es vor dem Spiel oder in den ersten 2 Minuten. Weil wenn sie dann mit 20 verlieren, ist es auch nicht mehr so. Aber die bekommst du am Anfang. Da werden sich deine Nackenhaare aufstellen. Das ist einfach garantiert. Das heißt, diese Euroleague-Spiele, solange es sie noch gibt, in dieser Form, in diesem Format, das muss man einfach versuchen gemacht zu haben.
Ja. Und hier kriegt man, wie gesagt, die volle Portion Pfeifkunst
und hier kannst du sie einfach kriegen, wenn es perfekt läuft. Und wir haben sie, Ende des dritten Viertels haben wir kurz den Geschmack bekommen. Aber du kriegst sie halt nicht vorm Spiel. Du kriegst die Atmosphäre nicht, so bevor der Ball hochgeht oder auch nicht, wenn die Lichter ausgehen. So. Das ist halt schon das, was hier auf jeden Fall dazugehört. Ja? Das muss man schon, das muss man einfach erwarten. So. Es kann sich was ganz Besonderes aufbauen, aber es kann eben auch sein, dass es nie so richtig durchbricht.
Aber du sagst es, wenn wir die Stadt mit dazu packen, von der wir jetzt fast gar nichts gesehen haben, dann ist das eine Reise wert. Versucht es, wenn es irgendwie geht. Und wir gehen wirklich super beseelt mal wieder aus diesem Trip heraus. wir haben uns schon dazu hinreißen lassen, mal kurz am Frühstückstisch war das, oder ich weiß nicht mehr wo, darüber nachzudenken, nachdem wir das jetzt alles so gesehen haben, was eigentlich da noch so geht. Also es gibt zum Beispiel auch noch ein Derby in Italien. Ja,
in Bologna.
Das geht natürlich nur in Bologna, das geht nicht in Mailand, das geht nur in Bologna. Und wenn man das vielleicht mal von dem, also ein Belgrader Derby, wenn Partizan Heimspiel hat, hast du schon gesagt, ist eigentlich bislang deine Lieblings-Derby-Experience. Und wenn wir es aber von den Derbys lösen, ich habe sofort vor Augen, ein Kaunas Heimspiel. Ich war ja in dieser Halle beim Final Four, aber da war Kaunas nicht dabei. Und das wirkt auch auf wieder eine ganz andere Art, ohne so ganz hasszersetzt zu sein, so besonders. Also ein paar Facetten hat die Euroleague
da
für
ist
uns
noch. Wir müssen auch noch mal nach Olympiakos, das tut mir leid. Also das Griechen-Derby ist nicht nur grün, sondern es ist eben auch rot-weiß. Wir müssen schon noch die, das sind dann halt die Feinheiten. So, wir arbeiten gerade, wir starten gerade rein, wir gucken uns quasi die zwei, drei Hauptattraktionen an. Aber dann muss man auch irgendwie, wenn man wirklich Connoisseur sein will, muss man halt auch unterscheiden können zwischen einem Panaheim-Spiel und einem Oli-Heim-Spiel.
Das stimmt.
Das muss unser Anspruch sein.
Und dann irgendwann quatschen wir Mama Magenta rein, argentinischer, brasilianischer Basketball und da einmal.
Da gibt es so verrückte Highlights.
Da gibt es so richtig verrückte.
Aber unser Ziel muss, auf meiner Bucketlist ganz oben wäre jetzt quasi ein Do-or-Die-Spiel von Kaunas. Also sei es ein Play-In-Spiel. Mhm. Vielleicht schaffen sie es noch, sich so auf den auf den achten Platz zu retten.
Das kann ja durchaus sein, ne?
Das kann durchaus sein. Ja. Und dann ein Do-or-Die-Heimspiel in Kaunas. Das wäre, glaube ich, für mich das nächste zu erreichende Ziel.
Gut. Amen, Per Günther. Ich würde sagen, damit beenden wir diese Spezialausgabe Istanbul. Die allererste Abteilung Basketball im Jahr 2025. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann braucht ihr diesen Appell gar nicht. Wenn ihr dieses Jahr wieder mit uns verbringt, wenn ihr euch Basketball-Anekdoten von Günni, NBA-Nerd-Kram von Basti und ein bisschen Wischiwaschi von mir auf die Ohren geht.
Ja, wir schulden euch auch so ein paar Basketball-Folgen. Wir haben jetzt viel Silvester und was machst du Weihnachten und hier Istanbul, Schmistanbul.
Es wird wieder inhaltlich.
Wir sind mit dem Fahrrad gefahren und umgefallen. So, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen in die Tiefe. Wir stechen jetzt auch wieder in die Tiefe. Das kommt.
Machen wir. Bis dahin, liebe Grüße. Wie sagt man Tschüss in
der? Ich weiß nicht. Wir sagen einfach Alfie Radoso.
Und wie sagt man Danke?
Teşekkür ederim.
So, fürs Zuhören.